Ich habe Ihnen eine Umfrage mitgebracht, trotz des Umstandes, dass nicht alle Umfragen glaubwürdig vielleicht sind. Und zwar hat die Zeitschrift Geo eine aktuelle Umfrage zu dem Thema "Woran glauben Sie?" Und da zeigt sich, dass mehr Menschen an die Existenz von Schutzengeln glauben als an die Existenz Gottes. Fragt sich so ein bisschen, wie das funktionieren soll. Aber es wurden verschiedene Fragen den Menschen gestellt, wie sie zum Glauben stehen und was sie über beispielsweise ihre eigene Zukunft denken. Was denken Sie passiert nach dem Tod, wurden sie gefragt. Und da antworten 47% der Befragten, dass mit dem Tod alles endet. Und da sind auch viele Menschen bei, die von ihrer Kirchenzugehörigkeit her sich Christen nennen. Nur 27% erwarten ein Leben nach dem Leben, ein Leben nach dem Tod. Und dann wurde auch gefragt, wovon glauben Sie, wird Ihre Zukunft in erster Linie bestimmt? Da antworten etwa die Hälfte der Personen, dass sie davon ausgehen, dass die Zukunft in erster Linie von Gott bestimmt wird. Und 7% meinen vom Zufall. Die Sache mit dem Schutzengel, hier ist ein kleiner Schutzengel hier vorne, wenn Sie das erkennen können, in einem Auto zu sehen. Die Sache mit dem Schutzengel, an den viele Menschen glauben, die gleichzeitig auch nicht an Gott unbedingt glauben, zumindest nicht an einen persönlichen Gott und Vater im Himmel, lässt doch die Frage aufkommen, wie ist das eigentlich? Ist das ein großer Wunschtraum, dass über dem Sternenhimmel ein gütiger Gott wohnt, der wachsam ist über das, was auf der Erde passiert? Ist das nur ein Wunschtraum, dass Gott diese Erde lenkt und auch ihre eigene Bestimmung und ihre Lebensführung in der Hand haben kann? Wie kann man diese Welt verstehen? Wie kann man verstehen, dass die Bibel uns davon berichtet, dass ein gnädiger Gott das Beste für den Menschen will und dass er diese Erde in der Hand hat und sie lenkt, und gleichzeitig erleben wir Terror und Gewalt und haben den Eindruck, dass Gott dem Ganzen keinen Einhalt gebietet? Stimmt das, dass Gott alles in der Hand hat? Als die Twin Towers in New York fielen, da bei einem Gottesdienst darauf, ja, in vielen Gottesdiensten die Moderation oder auch die Prediger gefragt, irgendwie darauf zu reagieren. Und ein Bekannter erzählte mir, dass in seinem Gottesdienst, also in dem Gottesdienst, den er besuchte, dann der Gottesdienstleiter sagte, ja, selbst bei dem Geschehen, was jetzt passiert ist, wir wissen ja, dass Gott das alles so geplant hat, dass er das gelenkt hat und dass das so vorherbestimmt war. Stimmt das eigentlich? Hat Gott alles in der Hand? Und wenn Gott alles plant, wie ist das eigentlich mit dem Gebet? Bewirkt das etwas? Oder hat Gott sowieso schon alles vorher eingerichtet und vorherbestimmt? Mit dieser Thematik wollen wir uns heute beschäftigen. Ich habe das Thema genannt von der Vorsehung Gottes und seiner Begleitung. Und zunächst möchte ich Ihnen erklären, wie haben Menschen diese Frage schon beantwortet für sich? Wir haben sie versucht, da eine Antwort drauf zu geben. Und dann wollen wir anhand der Bibel schauen, was für eine Antwort können wir da geben, anhand der Heiligen Schrift. Zunächst, wie haben Menschen diese Frage gelöst, danach, ob Gott plant? Zunächst einmal haben, das beschreibt die Zeitschrift Geo auch in diesem großen Artikel, woran glauben Sie, dass der Wunsch und die Hoffnung des Menschen, dass sie dem Schicksal nicht einfach nur ausgeliefert sind, dass das ein Denken ist, das sich durch alle Kulturen hindurchzieht und scheinbar alle Menschen gemeinsam haben. Und ich glaube, hier liegt die Wurzel in der Ahnung des Menschen, dass sie geschaffen sind, dass sie Geschöpfe sind und tatsächlich nicht einfach den Geschehnissen der Welt zufällig ausgesetzt sind. Auch der Säkularismus unserer Gesellschaft hat diesem Glauben, dieser Hoffnung, dass im Himmel jemand wohnt, der die Geschicke der Welt in der Hand hat, das hat auch der Säkularismus nicht abgraben können, diese Hoffnung. Ich möchte Ihnen die beiden extremsten Ansichten darstellen, die es gibt zu dieser Fragestellung, hat Gott eigentlich alles in der Hand? Die eine extreme Ansicht ist der sogenannte Deismus. Da hat man gar keine Probleme mehr. Da sagt man nämlich einfach, Gott hat einmal die Schöpfung angestoßen, ihr einen Schubs versetzt und die Welt geschaffen und dann hat er sie sich selbst überlassen. Damit stellt sich auch die Frage nach dem Leid, nur insofern, dass man sagen kann, gut, Gott hat alles seinen Lauf überlassen und die Menschen sind selbstverantwortlich für das, was auf der Erde passiert. Aber dieses Denken passt nicht zum biblischen Zeugnis vom lebendigen Gott und Schöpfer. Denn die Bibel beschreibt uns, dass Gott tatsächlich in Geschichte eingreift, dass er für sein Volk, für Israel, eingegriffen hat in die Geschichte Ägyptens, dort eingegriffen hat und dieses Volk herausgeholt hat aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt hat und ihnen ihr Land gegeben hat. Er verändert politische Ereignisse, politische Verhältnisse und er markiert, Gott markiert auch den größten geschichtlichen Vorfall, nachdem sogar unsere Zeitrechnung justiert ist. Das Kommen von Jesus Christus und sein Sterben. Und die Bibel, auch Jesus Christus, sagt das auch explizit. Er sagt, mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. In diesem Zusammenhang sagt Jesus, Gott lässt seine Sonne aufgehen und scheinen auf böse Menschen und auf gute Menschen. Er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder ob sie ihn verachten, in Matthäus 5. Das heißt, diese extreme Ansicht ist von der Bibel her nicht haltbar, dass Gott einfach nur die Erde angestoßen hat und dann sich selbst überlassen hat. Die andere extreme Ansicht ist der Determinismus. Da sagt man, alles, was passiert, passiert genau so, wie es passiert, weil Gott es so gewollt hat. Alles, was wir auf der Erde vorfinden, ist so, weil Gott es so gewollt hat und Gott es so bewirkt hat. Diese Ansicht stützt sich auf einzelne Bibelverse, in denen davon gesagt wird, dass Gott tatsächlich viele Dinge geplant hat, beispielsweise das Kommen von Jesus Christus geplant hat, bevor die Welt überhaupt ihre Grundlegung, ihre Schöpfung erfahren hat. Dass er vorher wusste, was passieren würde, beschreibt die Bibel sehr deutlich. Und dass Gott in seinem Vorwissen auch Menschen weiß, dass Menschen unterschiedliche Wege einschlagen. In Römer 9 beispielsweise wird davon geredet, dass der Schöpfer die Möglichkeit hat, Gefäße zur Ehre und zur Unehre des Schöpfers zu schaffen. Dass das in seinen Möglichkeiten steht. Aber dieses Denken, dass Gott alles bis ins Detail hinein geplant hat und alles nur so passiert, wie er es möchte, passt auch nicht zum biblischen Gesamtzeugnis. Denn in 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt die Bibel, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Wille. Und dass er den Menschen in die Entscheidung stellt, wie er sich Gott gegenüber, Jesus Christus gegenüber stellt. Die ganze Bibel berichtet davon, wie Gott auch einzelne Menschen und auch Menschengruppen zur Verantwortung zieht, zur Rechenschaft zieht für das, was sie selber tun und verantworten. Und ihnen an verschiedenen Stellen vorhält, dass sie ihm nicht folgen, dass er etwas anderes für sie geplant hätte und gerne gehabt hätte und sie ihm nicht gefolgt sind. Und am Beispiel von Mose zeigt sich, dass Mose hin und her gerissen ist, als Gott ihn beruft und sagt, ach nee, bitte nicht, ich möchte nicht gerne das, was du willst. Und Gott ihm sagt, aber ich habe dir doch alles an Möglichkeiten gegeben. Ich habe dich geschaffen und dir deinen Mund gegeben, damit du reden kannst. Ich habe dir die Möglichkeit gegeben, mir zu folgen und das zu tun, was ich von dir möchte. Wie bekommen wir eine Antwort? Wie bekommen wir eine Antwort in diesem vielschichtigen Stimmen, die Bibel uns vorstellt, in Bezug auf die Planung und die Vorsehung Gottes? Denn ich glaube, dass die Aspekte, die Bibel aufzeigt, wirklich vielschichtig sind und ein breites Bild abgeben. Und dann kann man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und deshalb glaube ich, das ist auch eine Hilfe, meine ich, wenn Sie an die Bibel herangehen und eine schwierige Fragestellung haben, dass Sie einmal einen Schritt zurückgehen und sich anschauen, sozusagen die Geschichte, in diesem Fall auch die menschliche Geschichte, aber auch die biblische Geschichte überfliegen. Und dann am markantesten Punkt dessen, was Gott getan hat, einsteigen. Den markantesten Punkt der Bibel herausgreifen, dass Gott sagt, ich habe alles von Jesus Christus her und zu ihm hin geschaffen. Das heißt, wenn wir den markantesten Punkt der Bibel herausnehmen und von diesem aus gehen, um dieser Frage nachzugehen, dann starten wir sozusagen bei dem Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, der menschlichen Geschichte und auch der biblischen Geschichte, bei Kreuz und Auferstehung. Johannes 3, Vers 16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, auch menschlicher Geschichte und Gottes Geschichte mit den Menschen. Und wenn wir uns das jetzt mal, dieses Geschehen, Kreuz und Auferstehung, anschauen unter dem Gesichtspunkt, wie viel plant Gott, wie viel bestimmt er vor in dieser Welt, dann können wir Folgendes sehen. Zuerst einmal sehen wir, dass Gott diese Welt liebt und ihr nachgeht. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt in dem, was Gott mit dieser Welt vorhat. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass diese Welt in einem radikalen Gegensatz gegen Gottes Willen und Gebot lebt. So, dass der Schreiber des Johannesevangeliums, wenn er das Ganze, was Jesus getan hat, zusammenfasst, sagt, Jesus Christus kam in sein Eigentum, aber seine Geschöpfe wiesen ihn ab. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums ist das aufgeschrieben. Und das Dritte, also Gott liebt diese Welt und geht ihr nach. Das Zweite, diese Welt steht in radikalem Gegensatz gegen Gottes Willen und Werk. Und das Dritte, Gottes Liebe ist stärker als der Tod und stärker als der, der die Macht des Todes hat. In Hebräer 2, Vers 14 ist das aufgeschrieben, dass Jesus durch seinen Tod den vernichtet, der bisher die Macht über den Tod hat. Hebräer 2, Vers 14. Wir sehen an dem Handeln Gottes in Kreuz und Auferstehung, dass es kein Wunschtraum ist, sondern dass Gott tatsächlich diese Welt von Herzen liebt. So sehr liebt, dass er sich in diese Welt hineingibt, in menschliche Verhältnisse hineinbegibt, um des Menschen willen. Auch um des einzelnen Menschen willen. Die Bibel beschreibt das in Jesus und beschreibt das im ganzen Neuen Testament, wie Jesus und Gott selbst jedem einzelnen Menschen nachgeht. Jesus kommt aus diesem einen und einzigen Grund in diese Welt, um Menschen mit Gott wieder zu versöhnen. Es ist also kein Wunschtraum, sondern Realität und auch geschichtlich bezeugbare Realität, dass Gott in diese Welt hineinspricht und hineinwirkt. Es ist kein Wunschtraum, dass Gott an dem Ergehen des einzelnen Menschen, also des Ergehens auch von ihnen, Interesse hat und möchte, dass sie mit ihm leben können. Und es ist auch kein Wunschtraum, sondern Realität, dass Gott mit dem Bedrohlichsten, das der Mensch erleben kann, mit dem Tod fertig wird und schon fertig geworden ist. Gott hat also, das ist, denke ich, ganz wichtig festzuhalten, Gott hat die Macht und auch den Wunsch, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und möchte gerne, dass Menschen ihn finden. Und trotzdem bleibt ja diese Fragestellung im Hintergrund, warum handelt Gott jetzt nicht in diese Welt so hinein, dass er mit diesem Wunsch auch zu seinem Ziel automatisch kommt, dass er jeden Menschen sozusagen dahin plant und steuert, dass er das Ziel erreicht, mit Gott versöhnt zu leben. Und warum, das ist sozusagen eine Nebenfrage davon, warum lässt Gott trotzdem so viel Unheil zu in dieser Welt? Warum gibt es Naturkatastrophen und sinnloses Leid, wenn Gott doch gute Absichten mit dieser Welt hat? Und ich glaube, es gibt zwei Teile der Antwort, die wir darauf geben müssen. Der eine Teil der Antwort besteht in der Liebe Gottes. Denn Gottes Wesen ist Liebe und er räumt seinen Geschöpfen die Möglichkeit des Wählens und Handelns ein. Er hat keine Marionetten gemacht, sondern in seiner Liebe gibt er dem Menschen Freiheit, die Freiheit eigenen Entscheidens und eigenen Handelns. Und was in dieser Welt auch dazu führt, dass der Mensch sich zum Maß aller Dinge macht. Und dass der Mensch auch des anderen Menschen Wolf werden kann. Aber ich glaube, ein anderer Teil der Antwort, das ist also der Teil der Antwort, dass wir Geschöpfe sind, die einen freien Willen haben und Gott uns diesen freien Willen mit aller Macht, sage ich mal, erhalten will. Und der andere Teil der Antwort steckt in dem Wissen, dass diese Welt in einem radikalen Widerspruch zu Gottes Willen und Werk steht. Dass also Katastrophen, die auch die Erde heimsuchen, auch ein Teil des Ausdrucks sind, dass diese Welt eine gefallene Welt ist. Eine Welt, die gegen den Schöpfer steht. Jesus wird mal gefragt, wie es zu sinnlosem Leid kommt. Er wird gefragt, weil Leute von der politischen Führung umgebracht wurden in einer bestimmten Situation. Das ist in Lukas Evangelium Kapitel 13 aufgeschrieben. Da kommen Leute zu Jesus und sagen, wie kann das sein, dass dort unschuldige Menschen, Anführungsstrichen unschuldige Menschen sterben. Und dann erklärt Jesus an zwei Beispielen. An dem einen Beispiel, wo Menschen Einfluss haben, nämlich wo Menschen anderen Menschen Leid zufügen. Und an einem zweiten Beispiel, das er selber noch hinzufügt, ein zufälliges Geschehen. Da ist ein Turm umgefallen und hat 18 Menschen erschlagen. Und dann nimmt Jesus dazu Stellung und beantwortet unsere Fragen doch nicht ganz. Er sagt nämlich einfach nur, seht, wenn es danach ginge, wer den Tod verdient hat, dann würden alle das gleiche Schicksal haben wie diese Leute, die dort sterben mussten. Wenn es danach ging, wenn wir aufrechnen sozusagen, was wäre in dieser Welt gerecht, dann hätten alle Menschen den Tod verdient. So ist das biblische Zeugnis vom Handeln des Menschen. Und insofern nimmt Jesus im Blick auf die Menschen, die am Leben bleiben und diese Fragen stellen, auch Naturkatastrophen oder Ähnliches, als eine Art Warnsignal. Er erklärt nicht, wozu die gut sind direkt. Aber er sagt, wenn ihr sowas seht, dann nehmt sie als Warnsignal, Mensch, du lebst nicht ewig. Und wie wirst du dann vor deinen Schöpfer treten? Ein Warnsignal. Und nun stellt sich immer noch die Frage, selbst wenn wir das beantwortet haben, plant Gott alles vor? Das Alte und das Neue Testament geht ganz selbstverständlich davon aus, dass Gott alles vorher sieht. Dass Gott ganz genau weiß, was in dieser oder jener Situation passieren wird, dass er die Zukunft sieht, dass er jede Situation durchschaut und auch lenken kann. Und dass er dennoch dem Menschen die volle Möglichkeit des Wählens gibt. Und ich möchte gerne erklären an einem biblischen Buch, was das bedeutet, dass Gott lenkt. Dass Gott Geschicke von Menschen lenkt. Ich erkläre das am ältesten Buch der Bibel, an dem Buch Hiob. Der erste Gedanke zur Lenkung Gottes, also zur Vorsehung Gottes und seiner Begleitung, der Lenkung Gottes ist, Gott lenkt, indem er etwas zulässt. Gott lenkt, indem er etwas zulässt. Wir sehen im Buch Hiob, dass Gott zulässt, dass ein Mensch leiden muss und geprüft wird, in diesem Fall vom Teufel geprüft wird. Und wir erfahren auch die Hintergründe ein wenig. Das heißt, es stand nicht in Gottes ursprünglicher Absicht, sondern hier tritt der Teufel selbst auf den Plan und sagt, schau dir nur Hiob an, das ist doch ein netter Mann, beziehungsweise Gott sagt es zunächst zu dem Satan, habt ihr gesehen, das ist ein Mann, der wirklich mir nachfolgt, und der Satan nimmt das als Anlass, diesen Mann in Frage zu stellen. Und sagt, wenn, dem fällt es ja auch leicht, dir zu gehorchen, der hat ja alles, was er braucht, du beschenkst ihn ja, der hat ja viele Reichtümer und alles Gute. Stell dir nur mal vor, er würde Schaden haben, er würde irgendwie, schlechte Dinge würden in seinem Leben passieren, der würde sofort aufhören, an dich zu glauben. Und so lässt Gottes, so sehen wir das hier, lässt etwas zu, was seiner ursprünglichen Absicht nicht entspricht. Das bedeutet, diese schwächste Form von Gottes Lenkung, dass Gott nämlich Dinge zulässt, das ist ein Teil von Gottes Wirken und Gottes Lenkung. Gott macht etwas nicht unmöglich. Und das bedeutet auch, und ich meine, das müssen wir in Bezug auf Gottes Wege mit dieser Welt akzeptieren und auch auf persönliche Wege, es bedeutet, dass Gott auch manchmal falsche Wege zulässt, auch in unserem eigenen Leben. Und dass wir akzeptieren müssen für uns selbst, für unsere persönliche Lebensgeschichte, dass wir manchmal falsche Wege einschlagen und Gott das trotzdem nicht verhindert. Dass Gott das nicht unmöglich macht, selbst wenn wir das gerne gehabt hätten. Und Gott leidet mit, das merkt man in diesem Geschehen um Hiob, dass Gott mitleidet um dieses Schlechte, was sich auf das Leben von Hiob legt. Hiob ist sein Freund, so wird er auch im Neuen Testament genannt. Für uns persönlich bedeutet das auch, wenn Gott die Freiheit hat, auch Schlechtes zuzulassen, bedeutet das automatisch auch für uns, dass wir nicht alles richtig machen müssen. Dass es sozusagen nicht immer nur den einen richtigen Weg gibt, den einen Weg, der gut ist, sondern dass wir manchmal auch erkennen können, oh, wir sind auf einem vielleicht auch falschen Weg gewesen und wir können wieder umkehren und wieder einen anderen Weg einschlagen. Gott lenkt, indem er etwas zulässt. Die zweite Lenkungsform, die wir in der Bibel finden, Gott lenkt, indem er hindert und begrenzt. Gott lenkt, indem er hindert und begrenzt. Wir sehen im Buch Hiob, dass Gott dreimal ein Stoppsignal setzt in Bezug auf das Leiden von Hiob. Er sagt dreimal bis hierher und nicht weiter. Das erste Mal in Kapitel 1, Vers 12, als der Satan sagt, ach, gib mir doch die freie Verfügungsgewalt über das Leben von Hiob, du wirst schon sehen, wie lange der an dich glaubt. Da sagt Gott, gut, ich lasse das für eine gewisse Zeit lang zu. Aber ich lasse nicht zu, dass du ihn selber antastest. Hiob selbst, den Menschen. Und dann, als der Satan später, zu einem späteren Zeitpunkt noch weiter bohrt, Kapitel 2, Vers 6, da sagt Gott noch einmal, okay, du darfst noch einen Schritt weiter gehen, aber auch wieder begrenzt Gott dieses Handeln an Hiob. Kapitel 2, Vers 6. Und dann, ganz am Schluss des Hiob-Buches, setzt Gott nochmal ein endgültiges Stoppzeichen und sagt, bis hierher hast du Hiob Krankheit zumessen dürfen, hier ist ein Stoppsignal, jetzt nicht mehr. Für mich ist das in der Bibel auch ein schönes Bild, das die Bibel beschreibt im Buch Sprüche, dass Gott die Herzen der Menschen lenkt wie Wasserbäche. Genau steht da, die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche. Und ein Bachlauf wird auch dadurch gelenkt, dass er Hindernisse in den Weg gestellt bekommt. Er wird eingegrenzt, begrenzt, sodass er ein Hindernis umfließen muss. Und so beschreibt das auch Paulus in einer Rede in Athen, Apostelgeschichte 17, Vers 26, da sagt er, im Voraus hat Gott bestimmt, in welchen Grenzen ein Volk leben soll und wie lange es bestehen darf. Das heißt, Gott lenkt durch Hindernisse und Begrenzung. Und wenn wir jetzt die Geschichte sehen, unsere eigene Geschichte, deutsche Geschichte, dann sehen wir da auch immer mal wieder sozusagen wie die Hand Gottes drin, der gesagt hat, bis hierher und nicht weiter. Ich habe Leid nicht unmöglich gemacht, was passiert ist. Und dann setzt Gott ein Stoppsignal und sagt, bis hierher und nicht weiter. Noch mehr Leid lasse ich nicht zu. Im Voraus hat Gott bestimmt, in welchen Grenzen ein Volk leben soll und wie lange es bestehen soll. Und dann die dritte Art der Lenkung Gottes. Gott lenkt, indem er Menschen persönlich leitet. Indem er Menschen persönlich leitet. Und auch das sehen wir im Buch Hiob in ganz schöner Art und Weise. Gott redet mit Hiob. Zuerst redet er mit ihm durch einen seiner Freunde, durch den vierten Freund. Es gibt im Hiob-Buch vier Freunde. Die ersten drei reden nicht das, was Gott gefällt, und der vierte Freund redet das, was Gott gefällt. Gott redet also durch diesen vierten Freund und dann redet er selbst mit Hiob. Er redet aus dem Sturm heraus und antwortet Hiob auf Fragen. Aber vor allen Dingen stellt er selber Fragen. Er gibt ihm Gegenfragen. Er konfrontiert ihn mit seinem Wort. Er stellt ihn in Frage. Er konfrontiert ihn mit seiner Macht und er gibt Antworten. Und er bittet Hiob sogar. Er bittet Hiob später, dass er für seine Freunde betet. Sehen Sie, an jeder dieser Stelle, an denen Gott jetzt lenkt und persönlich leitet, da hätte Hiob sagen können, nee, das will ich nicht. Ich will nicht für meine Freunde beten. Nein, ich möchte mir das auch nicht anhören, hätte er sagen können. Er hätte das zurückweisen können. Und das ist das Besondere an Gottes Leitung und Lenkung, die er persönlich für einen Menschen gibt, dass der Mensch die Gelegenheit hat, das zurückzuweisen. Gott leitet und lenkt gerne Menschen persönlich. Und dennoch fragt er sie immer, ob sie das selber auch möchten und ob sie diesen Weg mitgehen. Hiob hätte sagen können, nee, das mache ich nicht. Ich bin total wütend auf dich, weil du hast in meinem Leben so viel Leid zugelassen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich möchte mir das nicht anhören. Es gibt Menschen, die so auch einen Groll in ihrem Herzen festhalten, die sagen, also Gott hat mir so viel Leid zugemutet, ich mache da nicht mehr mit. Ich möchte Gottes Stimme nicht mehr hören. Und das Gefährliche ist, dass Gott das akzeptiert. Gottes Leitung und Lenkung bedeutet nicht, dass er einen Menschen automatisiert, sondern dass er einen Menschen konfrontiert mit seiner Macht, mit seinem Wort und dass er ihm Antworten gibt und auch in Frage stellt. Also die Lenkung ist nicht so zu verstehen, ob man will oder nicht, sondern im Sinne der Frage und der Bitte. So lenkt Gott. Und damit fasse ich zusammen von der Vorsehung und der Begleitung Gottes. Wichtig, meine ich, ist festzuhalten, Gott hält sich nicht raus. Gott hält sich nicht raus aus der Geschichte des Menschen. Aber Gott macht aus der Erde und aus den Menschen kein Spielbrett seines Willens. Er hat sein Eingreifen in die Geschichte ganz markant gezeigt. Und gleichzeitig seinen Geschöpfen Freiraum gegeben, ihn anzunehmen oder abzulehnen. Und er lenkt in seinem Vorhersehen die Welt. Er lässt Schlechtes zu, leider, aber er bestimmt die Grenzen. Er leitet Menschen, die nach ihm fragen, ohne ihren Willen zu umgehen. Und weil Gott so persönlich leitet, darum sind auch die Zusagen und die Versprechen, die Gott in seinem Wort gibt, nie universal versprechen, sondern immer Versprechen, die auf den einzelnen Menschen gemünzt sind, die ins persönliche Leben hineinsprechen. Und wenn Sie sich erinnern an das, was ich gesagt habe, wenn wir bei Kreuz und Auferstehung als Dreh- und Angelpunkt der Geschichte Maß nehmen, dann sehen wir, welche Macht Gott hat und dass die Versprechen, die er zusagt, erhalten kann und darum auch seine Zusagen über den Tod hinausreichen. Und deswegen ist die große Zusage, das sind ganz viele eigentlich in Römer 8, da möchte ich Ihnen noch zwei lesen. Römer 8, Vers 28 und Vers 38. Und das ist insoweit eine ganz große Zusage, weil sie eben ausdrückt, etwas ausdrückt, was Gott als Versprechen einem Menschen gibt, der sagt, ja, ich möchte gerne von Gott geleitet werden. Ich möchte gerne, dass er mein Leben lenkt. Ich möchte gerne seine Fragen und seine Bitten hören und darauf reagieren. Und dann sagt die Bibel uns über diese Menschen, was auch geschieht, das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Sie alle, die Gott vorhergesehen hat, die hat er auch erwählt und dazu bestimmt, dass sie seinem Sohn gleich werden. Und dann etwas weiter in Vers 38, Römer 8, Vers 38, da geht es um die Liebe Gottes, von der uns nichts trennen kann. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst und Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben? Mitten in all dem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten, Sie können dazu sitzen bleiben. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du in Jesus Christus gezeigt hast, dass du in diese Welt und in diese Geschicke der Welt hineingreifst, dass du Geschichte machst und ganz markant zeigst, dass du Macht hast, aber auch ganz markant zeigst, wie sehr du die Menschen liebst und ihnen nachgehst. Und wir leben in einer Welt, die ganz in ganz krassem Widerspruch steht zu dir und deinem Willen. Und trotzdem bezeugst du, dass du die einzelnen Menschen so sehr liebst, dass du deinen Sohn für sie gibst. Und darum danken wir dir, dass wir in Jesus Christus auch das Versprechen deiner Begleitung haben, deiner persönlichen Leitung haben. Dafür danken wir dir von Herzen. Und wir bitten dich, dass diese Begleitung, deine Begleitung in unserem Alltag leuchtet und uns ganz deutlich vor Augen steht. Amen.